Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, ein ganz unbekannter Gast hier vor mir.
Guten Morgen,
mein Lieber. Wer bist du denn? Stell dich doch mal vor.
Ich bin der Peter und gehöre auch in diese Firma. Ich hatte jetzt lange Urlaub, also 2 Wochen. Hallo da draußen. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich.
Wahnsinn. Ja, unsere Urlaube haben sich ja irgendwie so überschnitten. Wir haben uns quasi jetzt einen Monat nicht gesehen.
Ne? Ja, einmal kurz.
Unglaublich.
Dann, ja. Ich habe gestern angefangen im Homeoffice und hat ein bisschen Spaß, bin eigentlich ganz gut reingekommen dadurch, weil man im Homeoffice ja recht entspannt ankommen kann. Dann kann man die ganzen Mails mal machen und das Buchhaltung und so. Und fand das ganz cool. War auch, wurde ja sehr, sehr gut vertreten von Yannick und dir. Also einmal frei. Vor allem von Yannick in der Zeit. Und
Dankeschön, ja.
Nee, weil du bist ja jetzt auch da, also warst du ja nicht meine Vertretung. Ist nicht schlecht.
So, und ich komm doch nochmal rein, ja.
Ja, habt ihr ein schönes erlebt hier in der Zeit, ja? Hattet ihr Spaß?
Also, ja, es war halt Sommerzeit, ne? Ja. War jetzt nicht wahnsinnig viel Verkehr und Traffic, aber wir sind gut über die Runden gekommen, ja.
Weil schon viele, ich habe viele Anfragen gesehen, auch Termine für den Strauß-Lautsprecher und Endstufen. Ich habe gestern direkt mit jemandem telefoniert aus Baden-Württemberg, meine ich, hat mir auch E-Mails geschrieben, ganz liebe Grüße, hört mich im Podcast und hat Interesse, die 100er Endstufe von Strauß, die Stereo-Endstufe zu vergleichen mit der AA80.
Ja, spannender Vergleich, ja, okay.
Genau, und hat sie erstmal gefragt, ob wir die schon verglichen haben. Das heißt, die beiden direkt nebeneinander an einer MF4S, habe ich, also Strauß und Lautsprecher, habe ich noch nicht verglichen. Ich habe aber verglichen die A48S von Akkuface, die kleine Class A, mit der PON100 Endstufe der Stereo. Und an der Strauß hat mir da die Strauß einen Tacken besser gefallen. Ist schon ziemlich auf Augenhöhe, muss man sagen, aber sehr unterschiedlich. Also die Akkuface hat ein bisschen enger gefasst vom Raum her.
Ja.
Und die Strauß spielt, finde ich, durchhörbarer und ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, auf Schiene vielleicht in dem Moment. Also differenzierter, würde ich sagen, ja, mit der Strauß, mit dem Strauß-Lautsprecher. Aber ich habe letztens die A80 mit einem lieben Kunden aus Heidelberg mal zusammen dran gehabt vor Wochen. Und das
war an der MF4S.
Genau, an der MF4S. Da sind wir von der, oder sind wir dann sogar von der Strauß hoch? Ich bin gerade überfragt. Auf jeden Fall, also von der Strauß-Endstufe hoch, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall war die A80 wahnsinnig gut da dran. Die hat richtig Laune gemacht. Die war so, die Strauß ist ja sehr, sehr klar und sehr direkt und so super räumlich und so, aber klar, sie hat ein Horn und sie kann natürlich auch sehr, sehr viel zeigen, so, ne? Und die A80 hat dann unten nochmal so ein bisschen so eine, gemütlich ist falsch, aber weißt du, so eine Fülle reingebracht,
ja,
ne?
Ja, ja.
Fand ich sehr cool. Ja, und will ich mir jetzt nochmal anhören, die beiden, also A48S mit A80 an der Box. Und da sage ich Bescheid, können wir hier nochmal zusammenfassen, wie es war. Aber genau.
Ja, ich bin gespannt. Also klanglich fand ich die auch gut. Man muss ein bisschen aufpassen, welchen Lautsprecher man letztlich da dran arrangiert, ne?
An die
P100.
An
die Strauß.
Weil sie nicht so wahnsinnig kräftig ist, ne?
Genau, ne? Ja. Gut, du kannst natürlich, machst ein Mono draus, gibt's ja auch.
Ja.
Also die Möglichkeiten bestehen ja. Möglichkeiten gibt's viele. Aber klar, ne, du hast natürlich mit einer MF4S mit dem Horn einen extrem wirkungsstarken Lautsprecher. Mhm. Also brauchst natürlich nicht so viel Energie, aber jetzt nimmst du einen anderen Lautsprecher, dann muss man schon gucken, wenn es ein großer ist, dann könnte zumindest eine P100 einfach ein bisschen zu schwach auf der Brust sein. Ja. Je nachdem, welche Lautstärke man natürlich fahren möchte. Ja.
Genau, muss man ein bisschen gucken.
Aber du warst im Urlaub natürlich nicht ganz untätig und hast nur auf der faulen Haut gelegen.
Nee.
Sondern hast ich habe einige Bilder bekommen von wilden Basteleien. Also und am Anfang habe ich doch gedacht, sei froh, dass du einen Technikkeller hast. Und dann sagst du, nee, das ist im Wohnzimmer. Ja. Ich habe gedacht,
okay. Oh, das ist furchtbar.
Es gibt eine sehr geduldige Frau an deiner Seite.
Ja, Maria hat durchgehalten. Es war wirklich schön. Ich hatte einen diebischen Spaß. Ich hatte mich, wir haben das ja mal erzählt. Der Raimund Mundorf war ja hier vor einem Jahr oder so. Und dann haben wir
kann schon
ja
her sein, ne?
Ja, oder noch länger. Ja. Mundorf ist ja die Firma, würde ich sagen, so die bekannteste Firma wahrscheinlich für Weichenbauteile. Also widerständige Kondensatoren spulen, aber natürlich auch machen sie ganz, ganz tolle AMT-Hochtöner, ja, die unter anderem verbaut werden bei Burmester, in Teilen der Sachen von Burmester, bei Fischer und Fischer, glaube ich, und was weiß ich wo. So, und die, das sind exzellente eben AMT, also Air-Motion Transformer Hochtöner, so Folienhochtöner. Und er hat mir ja damals, weil ich so neugierig war auf die Sachen, hat er mir ja damals ein Paket geschnürt und mir zugeschickt. Mit unheimlich viel Spulen, Widerständen, zwei verschiedene Hochtöner und Kondensatoren. Und ich hatte bei dem sehr erwähnenswerten Videokanal auf YouTube von Franks Lautsprechertechnik.
Ja.
Der Kerl ist ja der Burner. Super. Also,
das ist cool.
Ich habe ihn auf der Hi-Hat dieses Jahr gesehen. Dann bin ich kurz hingegangen und sage ich, Frank, super Kanal, also ihr kennt mich nicht, glaube ich, aber ich sag's. Super Kanal, bin ich da gegangen. Großartiger Mensch, schaut euch das mal an, wenn ihr technisch interessiert seid. Franks Lautsprecher Werkstatt oder so.
Ja,
und da erklärt der wirklich fundamental Lautsprechertechnik, Elektronik und so weiter. Ganz, ganz toll. Sympathischer Kerl. Und so, und dann hatte er da drin vor ein paar Wochen oder Monaten, habe ich das vor ein paar Wochen gesehen, so eine sogenannte Arta-Box, die nutzt er immer, damit kann man Impedanzen messen von Lautsprechern, von Chassis, von eingebauten Chassis, von fertigen Lautsprechern, wie auch immer. Und die hatte ich mir erst vorgenommen zu bauen, habe mir die Liste von den Einzelbausteinen geholt, habe mir die ganzen Teile bestellt, habe angefangen aufzuzeichnen, zu löten und habe mich der Spaß verlassen, weil ich hatte so eine leere Platine, wo alle Leiterbahnen miteinander schon vorverbunden sind, und dann musst du die trennen, auftrennen. Ja. Und da hatte ich irgendwie, ich dachte, boah, das ist doch scheiße. Es gibt auch Platinen, die haben nur Lötaugen, da musst du die selber verbinden, die Leiterbahnen legen. Ich dachte, das wäre cooler, und dann ist das so ein bisschen versandelt. Und dann habe ich gesehen, es gibt einen Bausatz dafür, für diese, kein Bausatz, sondern es gibt eine fertige, gemachte Platine dafür.
Ah, okay.
Ich habe die bestellt, kostet 99 Euro, das ist wunderbar so. Und dann habe ich mich da im Keller ein bisschen mit ausgetobt, 3 Abende lang, bis ich dann endlich mal das am Laufen hatte lange Rede, auf jeden Fall brauchst du einen Laptop und dann kannst du mit einem Interface und einem Messmikrofon und bla bla bla, kannst du diese Box anschließen und viel, viel einstellen und dann kannst du Impedanz messen. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich konnte nachher Widerstände, also Festwiderstände messen. Ich habe einen 3,3 Ohm Widerstand, konnte den wirklich genau messen mit meinem Laptop dann, dass es 3,3 Ohm sind. Also richtig cool, ne? So, und dann hat mich aber so ein bisschen das Fieber gepackt und hatte so Spaß dran. Da habe ich gedacht, okay, so, jetzt probierst du mal aus, setz mir einen Hochtöner drauf. Und ich habe ein Gehäuse von einer 606 B&W. Das ist eine kompakte B&W-Box. Die ist mir mal im Beratungsgespräch runtergefallen und die sieht nicht mehr schön aus. Und jetzt sieht sie gar nicht mehr schön aus. Auf jeden Fall habe ich dann...
Ich glaube, da wurde irgendwann mal die Frequenzspeicher ausgebaut. So, ne?
Genau. Vom Vicky Andres, von der Pia, mit mir zusammen haben wir die Frequenzspeicher ausgebaut, weil wir mal die wie heißt die?
Ja, die externe Frequenzspeicher von Agoface.
Genau. Wir machen leider wenig damit. Für die externe Frequenz, weil ich die digitale, dann das war schon beeindruckend damals. Hast du richtig gemerkt, wie viel diese Box kann, wenn du noch sauberer trennst und ein bisschen mit der Zeit spielst. Und
wenn du ein Zehnfaches des Preises des Lautsprechers in die externe Frequenzweiche packst, reicht nicht.
Viel mehr. Mindestens 20-fache. Also auf jeden Fall gigantisch so. Und das war echt cool. Dann habe ich mich also hingesetzt und habe versucht nachzubauen, den AMT-Hochtöner von Mundorf draufgesetzt auf die Box und habe dann einfach mal geguckt und gemessen, wie verhält sich das. Und war natürlich schief wie die Hölle dann vom Frequenzgang. Und dann habe ich mir einfach einen anderen Hochpass gebaut mit 12 dB Weiche anstelle 6 dB, die vorher drin war. Und dann habe ich mit der Zeitkorrektur gespielt, indem ich den Hochtöner weiter zurückgesetzt habe, weil man versuchen kann, die Tonentstehung, die ist bei einem normalen Lautsprecher quasi die Schwingspule, ist die Tonentstehung messbar von der Zeit her. Da fängt der Ton an bei der Schwingspule, also nicht vorne am Chassis, sondern bei der Schwingspule nach hinten versetzt. Und ein AMT-Hochtöner, der hat ja gar keine Schwingspule, ne? Weil da ist ja die Leiterbahn direkt auf der Folie.
Auf der Folie, ja.
Und deswegen konnte ich den schön frei drauf nach hinten schieben. Dann war ich super phasengenau und super in Timeline. Und das hat echt Spaß gemacht. Und dann habe ich halt mir einen neuen Mitteltieftöner bestellt, weil der B&W beim Hören dann zu träge war für den Abendtee.
Ja.
Also hast du richtig gemerkt, der Hochton ist so schnell und das macht so viel Spaß und dann hast du diesen Mitteltieftöner und der moved so ein bisschen rum, wenn viel los ist. Dann habe ich ein bisschen mit, ich habe ganz viel mit Gemini gearbeitet und habe einen ScanSpeak bestellt, ein ScanSpeak Papiermembran. Mhm. Und danach habe ich dann gemerkt, ach, das ist auch der, den der Strauß bei der kleinsten Box verbaut. Mhm. Ich habe den eine Nummer größer genommen, vom Durchmesser her, aber das ist quasi dieses Ding. Und so und den dann angepasst, andere Spule eingesetzt und so im Tiefpass. Und dann das jetzt sehr schnell. Also macht schon Bock. Und jetzt habe ich gestern dem Raimund nochmal geschrieben, dass er mich angesteckt hätte mit diesem Kram. Und habe ihm nochmal eine Materialliste geschickt.
Dann frag ihn doch direkt nochmal nach dem Termin, weil das steht ja noch aus, unser Besuch in Köln.
Und da habe ich jetzt natürlich so viel Spaß dran. Also ich hätte da so Lust drauf. Ich habe so viele Stunden im Keller verbracht und gemessen und hoch und an die Anlage und gemessen. Genau. Und macht Spaß. Nächster Schritt, nur um das abschließend zu sagen, wäre jetzt in der Tat mein Gehäuse zu bauen. Ich brauche ein größeres Gehäuse, weil ich habe etwa 6 Liter Innenvolumen bei der B&W. Der ScanSpeak würde eigentlich lieber auf 18. Mhm. Und dann brauche ich natürlich auch ein neu angepasstes Reflexrohr, weil das muss von der Tuning-Frequenz neu gemacht werden. Und und dann gehen wir weiter. Aber auf jeden Fall macht es diebisch Spaß. Und was es halt auch zur Wirkung hat, ist, dass man irgendwie auch noch mehr Respekt hat für die Leute, die sich da einfach beruflich mit befassen. Mhm. Weil natürlich ist das unheimlich viel Arbeit. Mhm. Und man merkt auch echt, ich meine, wir kommen gleich auf den Lautsprecher, der ist sehr, sehr teuer. Aber ich will das nochmal so sagen. So richtig gute Weichenteile kosten schon auch Geld. Also ja. Ne, ich habe zum Beispiel dann erst gemerkt, die Spule, die ich da verbaut habe, eine von den Spulen liegt um die 120 Euro oder so eine. Wo ich dann gemerkt habe, heiliges Kanonenrohr, so eine Luftspule krass. Von Wunders. Oder ein 47 μ, also Mikrofarad, nee, 4,7 Mikrofarad Kondensator, den ich da verbaut habe, ist noch nicht mal die allerbeste Serie von Wunders. Liegt, glaube ich, schon bei 59 oder 63 Euro oder so. Also das ist schon viel Geld. Und dann kosten die Hochtöner einzeln, die ich jetzt drin habe, das ist der 6er AMT von denen, der liegt so ein Stück bei mit der Frontplatte bei 259 Euro. Die Tieftöner liegen auch bei irgendwie, weiß nicht, ein paar hundert Euro. So, und dann hast du ja noch nicht die Arbeitszeit, die Entwicklung.
Und kein Gehäuse.
Du hast kein Gehäuse. Ja. Und da muss man ja sagen, das, was wir anbieten, das sind ja keine Schrubbelgehäuse, sondern das sind ja schön gemachte Gehäuse, super lackiert und so. So, und dann will der Hersteller was verdienen, wir müssen was verdienen und dann hast du natürlich am Ende einfach einen Preis da stehen. Du kannst das natürlich auch viel billiger machen, wenn du einfach, machen die Jungs ja auch, wenn du so ein 606 zum Beispiel, ist von den Teilen vom Aufwand her ja weit unter dem, was ich da jetzt verbastelt habe, vom Preis her. Klar, dann hast du Einstiegslautsprecher, aber wenn du dann eine 800er Serie guckst von B&W, da haben die Teile drin, das ist schon richtig teuer. Das ist die
Frequenzweiche, richtig.
So ist das nicht.
Eckig Geld, ja.
Genau. Ja. Nein, natürlich ist dann in Summe, ne, ist das auch teuer, der Lautsprecher, aber schon, ja, fand ich cool.
Ja, Mensch, schön.
Du hast ein Video
gedreht. Ich hab ein Video gedreht, ja.
Den Anfangsgag noch nicht gesehen, aber es ging schon mal um deinen Kopf, oder?
U.A. ja.
Und also, wir wollen es nicht erzählen.
Nein, guckt ihn euch an. Das ist natürlich wie immer völlig bescheuert. Also wenn ihr noch nie ein Produktvideo von uns gesehen habt, den beginnen immer mit einem Anfangsgag. Manchmal ist dieser Gag lustig, manchmal ist er zum Fremdschämen. So. Manchmal denkt man, wann fängt das Video an? So, genau. Das könnt euch dann aussuchen, zu welchem Teil jetzt der von der Kevlax gehört. Das ist ein neuer Aktivlautsprecher aus dieser aktiven Serie, Smart-Serie, muss man ja sagen, von Kev. Ja. Hat angefangen mit der LS50 Wireless 2. Ich nutze jetzt extra mal die Wireless 2, weil das eigentlich so der Beginn war der hochwertigen Streaming-Plattform. Die konnten die ja vorher auch schon, aber die waren immer so lala, weil die einfach die Streaming-Technik noch nicht so weit war. Aber mit dem Einführen dieser neuen Streaming-Plattform, also neuen Anführungszeichen, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Muss man wirklich sagen, können die alles, was die Küche hergibt in Streaming-Dienste, überall einen Haken dahinter.
Auch zuverlässig, ne?
Auch wirklich zuverlässig, super. Ne, und dann kennen wir die großen LS60, die Standlautsprecher und die kleinen LSX in verschiedenen Ausführungen. Mhm. Und jetzt die LS-Lux ist quasi über der LS50 Wireless 2, aber ein kompakter dementsprechend unterhalb der LS60 angepasst.
Ja.
Auch von der Formsprache her ist ja ein Kompaktlautsprecher, kein Standlautsprecher. Preislich liegt das Pärchen bei 4.000 Euro. Ja. Komplett ausgestattet, ne? Also mit allen Streaming-Formaten, HDMI, ARC, digital, analog, bla bla bla. Also alles drin, was man so braucht. Formsprache, ja. Mega. Wirklich gut. Ja, ich hatte das im Video auch gesagt, als ich das gesehen habe. Da habe ich direkt an Luigi Colani und zwar den Technisat-Röhrenfernseher gedacht.
Der hinten noch so
durch. Genau, den der hinten, und, ja. Ne, ja, und dann ja genau, ganz, genau.
Da gab es noch diesen Laster bei Technisat.
Genau, bei, ja, auch Mega Colani Zeug. Hatte diesen LKW da designt und so. Ja.
Der mochte keine Ecken, ne?
Der mochte ja so gar keine Ecken.
Der mochte keine Kanten, der wollte immer runding.
Das ist allerdings nicht der Designer, sondern Ross Lovegrood heißt der. Lovegrove. So, genau, jetzt, das ist der neue. Ja. Das ist ein Industriedesigner aus Wallis, der sich auch quasi so auf organische Formen spezialisiert hat und auch schon seit Ewigkeiten. Also ganz große Sachen gehen da. Unter anderem hat er auch den Walkman von Sony damals mitentwickelt, hat für Apple und also für alle großen Firmen hat er schon Designs gezeichnet und lizenziert. Und der stand jetzt Pate für diese Formgebung. Mir hat es sofort super gut gefallen. Drei Farbvarianten, matt-weiß, matt-schwarz und dieses Titanium nennen die das. Ja. Es ist aber, würde ich sagen, Metallic. Dunkelgold oder sowas kann man das bezeichnen.
Ne? Also dunkel, also ja, es hat so einen leichten
Perleffekt, ne?
So, genau, es hat so einen Goldton, ja. Aber also ja. Ist ja an sich nicht ganz dunkel, sondern also es ist sehr schön, ein ganz cooles Ding. Ja. Ich war bei dem Lack sehr, sehr skeptisch am Anfang.
Ja.
Weil ich zu langsam finde ich es schick. Also die Formsprache finde ich mega, die ganze Box finde ich super schick und die bei dem Lack, ich hätte sie mal gerne in weiß matt, in schwarz matt gesehen.
Ja.
Habe ich jetzt noch nicht in echt, so von der Haptik, weil diesen matten dann das andere Hochglanz.
Auch schön, ja.
Aber Wahnsinn.
Auch klanglich wirklich echt hervorragend und die haben eine Technik, die haben die als erstes in der Xio eingeführt, das nennt sich Velocity Control. Das ist ein ganz spannendes Thema und zwar, weil das, ich möchte das kurz ausführen, weil du eben so viel von Schwingspulen und so weiter erzählt hast. Die setzen quasi an die Schwingspule noch eine Sensorspule. Und da die Auslenkung des Chassis, weil es ihr eigenes ist, es bezieht sich hier bei dem Coax-System allerdings in Anführungszeichen nur auf das Basschassis, auf den Basschassis-Anteil.
Ja.
Da die ja die Auslenkung dieses Chassis kennen, können die sagen, okay, wir geben einen Impuls auf die Schwingspule, das Chassis bewegt sich dementsprechend und wir messen mit der Sensorspule, ob diese Auslenkung des Chassis kongruent zu dem ist, was das Signal reingeht und ob das so sein soll. Also ein Soll-Ist-Wert-Vergleich, kontinuierlich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben die halt dahinter einen riesigen DSP sitzen und haben zwei Endstufen für den Tieftonbereich ein Glas D, was natürlich dafür sehr zielführend ist. Dann können die sofort die Energieausbeute aus der Glas D-Endstufe anpassen, damit die Auslenkung passiert. Und das in Echtzeit. Also richtig, richtig, richtig Know-how. Dahinter dementsprechend ist das Ding untenrum auch richtig aktiv. Ne? Also das ist ordentlich, geht richtig auf Attacke.
Weil es ja eigentlich also nur der Coax, ne? Bei denen ist ja zwei Wege, heißt ja bei dem wirklich zentrierter Hochtöner, dann
Coax-System
aus dem Mittelte.
Exakt, genau.
Was ich auch wirklich jetzt nochmal ganz, ganz deutlich nachvollziehen konnte, man hört ja immer diesen Buffel-Effekt, also diese Kantenreflexionen.
Ja.
Das ist ja der Grund, warum diese organischen Formen so gut funktionieren.
Perfekt, wenn du keine Kante hast, gibt es keine Diffraktion. Ja.
Genau, diese Diffraktion, die kannst du echt krass messen.
Ja.
Also es ist wirklich erstaunlich. Ich habe zum Beispiel gestern Morgen noch eine Stunde vom Homeoffice gemessen und ich hatte die ganze Zeit einen Peak bei dem Lautsprecher etwa bei 1000 Hertz.
Ja.
Und das hat zwar fantastisch geklungen quasi, dass die Stimmen so klar waren, aber die waren auch immer lauter als der Rest. Die Balance war so ein bisschen blöd.
Okay.
Und dann, ich habe die nicht weggekriegt. Da spielt schon der Hochtöner nicht mehr, das ist nur das Scan-Speak.
Ja.
Und ich konnte ich habe alles möglich probiert. Ich wollte keinen Saugkreis bauen, ansonsten konnte ich sie nicht wegkriegen. Also ich habe es nicht gekriegt. Und dann habe ich mit Dämpfung versucht, also innen, ne, ich habe von Mund auf dieses Angels Haar, das ist sowieso eine Glaswolle, nur mit Dämpfung. Die wirkt etwa bei 1000 Hertz. Eigentlich wäre die gut dafür, hatte ich geklappt. Und dann habe ich unten drunter mit wie heißt das, was man so ausschneidet, dieses Holz, dieses ganz dünne
Walzer.
Ja, quasi. Also
oder so Flieger mit bastelst.
Ja, genau. Ja, ja. Dieses Zeug, so, ne? Habe ich einfach mal unten drunter gehalten und gemessen.
Ja.
Und damit habe ich unten die Kante quasi verlängert. Und dann war der Hügel weg. Und dann habe ich mir das einfach jetzt mal ganz banal rangeschraubt. Sieht aus wie Hackfleisch, aber ist sehr wirksam, verrückterweise. Und sonst deswegen
diese eine Feile und hämmerst mal die Kante weg. Ne?
Das Verrückte ist nur, habe ich dann auch mal gelesen, bei der Frequenz von 1000 Hertz wird so ein Radius empfohlen von 2,5 Zentimeter oder so. Mhm. Und jetzt hast du gar nicht bei diesen einfachen Boxen so eine große Wandstärke. Du müsstest, also das ist alles schon irre. Da musst du echt über viel nachdenken.
Ja, ja.
Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Jetzt habe ich dem Kolja gesagt, der soll mir jetzt eine Leiste drucken zum Probieren mit einem Radius 2,5 und dann setze ich die mal da unten hin, um zu gucken, was würde passieren, was
passiert,
wenn die
drei. Ja, ja, ja.
Naja, gut, aber witzig, also die Box genau darauf basiert, dass die so rund ist. Das ist super spannend.
Mein Lieber, jetzt haben wir noch eigentlich einen Punkt, bevor wir zu dem ganz großen Punkt kommen, der den gesamten Podcast hier eigentlich überschattet, ohne dass ihr das bis jetzt gemerkt habt. Wir hatten die ganze Zeit schon gesagt, dass endlich jetzt mal die asiatischen TV-Hersteller, wir machen ja auch recht viel TV, so nett waren, unsere Vorführungen wieder bestücken zu können. Ne? Also ja, das heißt, die haben ja einfach gar keine Sachen geliefert, die normalerweise irgendwann im März, April schon gekommen sind, sind jetzt erst eingetroffen. Und wir haben aufgehangen den Wallpaper von LG, den 77 Zoll. Das ist dieser ultraflache OLED. Sieht super schick aus. Also, weiß keine Ahnung, das Ding hat vielleicht einen Zentimeter tief oder noch weniger. Ich weiß es nicht. Der hängt plan an der Wand. Wenn du die Verkabelung natürlich so planst, dann siehst du auch noch nicht mal ein Kabel. Und du hast eine, sag ich mal, Wireless-Box, mit der die Signale dann an den Fernseher geliefert werden. Das heißt, er braucht nur noch Strom.
Ja.
Super schick. Und die Jungs haben gestern jetzt daneben den neuen S, jetzt muss ich gerade gucken, S99, der OLED 65 S99 von Samsung aufgehangen. Das ist das direkte Flaggschiff als Vergleich von Samsung.
Schon witzig, ne? Weil wieder beide schön da sind. Sehen beide völlig unterschiedlich aus.
Komplett, ja. Der Samsung hat, ja, ich würde sagen, so eine Alu-Optik, ist wie so ein Passepartout umlaufend.
Eigentlich schick. Witzig, genau, Passepartout ist genau richtig.
Also, ne, richtig das schick,
ist so,
ja.
Also so ein Rahmen, wo der Fernseher dann auf dem Rahmen sitzt. Ja. Das heißt, der ist auch weiter vorne, der Fernseher, als der Rahmen hin. Was so ein bisschen so ein 3D-Effekt nochmal macht. Ne? Eigentlich das krasseste Gegenteil zu dem LG.
Ja, der ist absolut minimalistisch und hier ist jetzt schon deutlich mehr Designsprache. Eigentlich, was so den Fernsehern in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen ist, ne? Dass man einfach nochmal unterscheiden kann. Hängt da jetzt ein Sony, ein Samsung, ein LG, ein Philips, was auch immer, die sahen ja alle gleich aus oder sehen auch zum größten Teil noch gleich aus. Also hier sieht man jetzt direkt, okay, das ist ein S99 von Samsung. Auch Wireless One Connect Box. Optional.
Das cool,
so, das ist jetzt spannend, weil das Gerät an sich selbst alle Anschlüsse hat und diese One Connect Box diese Anschlüsse nochmal mit sich bringt. Das heißt, du verdoppelst zum Beispiel die Anschlüsse der HDMI-Buchsen.
Völlig irre.
Auf 8. Ob man es braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber, ne?
Ginge.
Es ginge, ja, genau. Und das Ding ist komplett matt. Also, das ist extrem entspiegelt. Ja. Also du siehst das, dass die 6er Serie von LG auch deutlich entspiegelter ist zu der 5er Serie, also macht einen himmelweiten Unterschied.
Ja, krass.
Aber das Display vom Samsung ist komplett matt.
Wobei das ist auch die Diskussion war, ne, letztes Jahr. Die hatten letztes Jahr auch schon dieses matte Panel. Mhm. Und dadurch, dass er so matt ist, sagt man ihm auch nach, dass er so eine kleine Bildeinbuße hat, während der LG halt klar ist im Panel. Ja, und deswegen muss man sich das vielleicht vor Ort mal anschauen. Also wenn du eine richtig, richtig krasse Fensterfront hast mit Spiegelung, dann ist der Samsung sicherlich besser, besser entspiegelt. Aber ob das Bild... Also ich bin bisher immer noch beim LG vom Bild her.
Also ich habe den Samsung noch nicht gesehen, wird gleich spannend, einfach da mal dasselbe Signal drauf zu geben und zu vergleichen.
Und bei dem LG Wallpaper, der Rahmen, den du aber nur von der Seite siehst, der ist so schön gemacht. Ja,
also schön.
Der ist ja, wie du sagst, ne, knapp einen Zentimeter vielleicht, und dann ist der so ähnlich wie hier, was ihr hier, wenn ihr bei YouTube hinter uns seht, an der Wand, also so ein bisschen geriffelt, jetzt nicht rund, sondern eckig, aber man hat so eine Riffelung.
Struktur drin,
Das sieht sehr fein aus, also schön, freue ich mich drauf.
So, wir wollten das ja letzte Woche nicht vornehmen oder vorgreifen. Deswegen,
nachdem ihr mich den letzten Podcast, den ich dann noch zu Hause aufgenommen habe, einfach rausgeschnitten habt, finde ich das doch. Der Stachel sitzt tief. Gut, aber ist das sehr, sehr lieb von euch. Ja, Dark 1000.
Bam.
Gauda Akustik. Wir fahren gleich zu einem lieben Kunden, deswegen müssen wir jetzt auch gleich stoppen, zu einem lieben Kunden, der hat sehr viel von uns schon an HiFi.
Ja.
Und der hat auch schon sehr viel Gauda. Er ist ein sehr guter Gauda-Kunde, weil er eine Surround-Serie aus Gauda Dark Lautsprechern hat. Mhm. Und hat dann, davon haben wir hier im Podcast auch intensiv berichtet vorher, der hat dann die Dark 750 sich gekauft.
Ja.
Das ist die bisher größte Dark am Markt. Die hat dann eine Besonderheit, also viele Besonderheiten, das ist ein sehr hoher Lautsprecher, große Schallwand, vier Tieftöner, ähnlich wie bei der Dark 240. Mhm. Nur dass der Mitteltöner, also der Hochtöner und der Mitteltöner und der Mitteltieftöner, glaube ich auch, in dem Fall aus Aluminium, aus Diamant ist.
Diamant.
Ja. Aus Diamant ist so. Und die hat eine. Ach, das war schon Knüller. Wir haben die 240er hingestellt. Wir zur Probe damals. Wir hatten eine Dark 200, die ist da gewesen. 240er, 750er. Und der Unterschied war immens.
Ja.
Der war wirklich immens. Und die hat er gekauft. Und nun kommt auf den Markt die Dark 1000. Das wussten wir auch damals schon, als die Dark 750 ausgeliefert wurde. Und der Kunde wusste das auch. Hm. Das war zwar nicht publik, aber die Jungs unten in Renning, Dr. Roland Gauda und sein Team sind da seit Jahren dran, das Ganze zu bauen, zu entwickeln. Und die Besonderheit ist folgende, die Idee dahinter, die finde ich, also deswegen bin ich sowas von gespannt, die Idee dahinter ist. Vielleicht ist das da schon mal aufgefallen, man hat eigentlich bei kompakten Lautsprechern oft eine bessere Räumlichkeit als bei sehr großen Lautsprechern. Zumindest wirkt es intimer.
Mhm. So. Direkter, ne?
Es wirkt irgendwie direkter, intimer, so nach hinten raus, diese ganze Staffelung. Zum Beispiel ist ja eine Dark 40 von Gauda Akustik, die wurde jetzt wieder genutzt beim Akkuface Live Event in Köln, vielleicht waren einige von euch da. Das ist eine ekelhaft gute Box.
Ja, ja, ja.
Wenn du die, das ist eine Pien so ein bisschen, aber wenn du die sehr hochwertig anspielst, dann ist die der Knüller. So, und die öffnet auch nach hinten einfach einen ganz tollen Raum. Und die Idee jetzt war also, man will einen großen Lautsprecher haben, man möchte den aber nicht in vier Säulen aufteilen. Wir kennen das von MBL, wir kennen das von Jaeger MLS 1. Heißt die MLS 1? Auf jeden Fall MLS die große.
Ja, ja, ja.
Wir kennen das von Sonos Faber, die bauen so ein Teil. Also das gibt es öfter. Hier die Jungs aus, wie heißen sie, aus Skandinavien, auch Martin, die machen es auch. So. Und der Grund ist jetzt, der Roland wollte das verbinden. Der will die Kompaktbox klanglich verbinden, diese Räumlichkeit, mit einer großen Schallwand für den Bassbereich. Und die Idee war jetzt, man hat ein großes Gehäuse, wirklich großes Gehäuse. Es ist eine breitere Rippe als die 750er, also ein richtig breites Ding. Richtig hoch mit 2,10 Meter. Man sieht aber vorne, wenn sie ausgeschaltet ist, nur in Anführungszeichen, sechs große Basschassis auf einer Schallwand montiert. Die ist nicht unterbrochen. Und dann fährt aus dem Gehäuse elektrisch auf Bewegungssensor oder mit einer App fährt raus, ich glaube auch beim Musikspielen, weiß ich nicht genau, gibt irgendwie drei Wege, die zu starten, fährt raus elektromechanisch ein Drei-Wege-System, der Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Und der fährt quasi nach innen raus. Ich glaube, man kann es sogar andersrum machen. Wenn die Boxen sehr nah aneinander stehen, dann soll man es umdrehen. Aber eigentlich ist ja gedacht, dass sie nach innen rausfahren.
Ja.
Und jetzt hast du also quasi eine kleine Schallwand in einem geschlossenen Gehäuse, die rausfährt, die du auf den Millimeter anpassen kannst mit der App. Mhm. Genauso, dass du quasi den Effekt hast, wie wenn du den großen Lautsprecher in Gänze also zu dir drehen würdest, ne, einwinkeln würdest. Und das speichert der dann ab. Und wenn du dann aufhörst, Musik zu hören, fährt sie wieder zurück. Und haben sie mit einer Uni zusammen entwickelt.
Genau, ne? Technische Uni.
Ewigkeiten, weil sie immer wieder Probleme hatten. Ich meine, das ist auch echt anspruchsvoll. Das wiegt was. Das soll nicht so laut sein, sondern soll eine schöne Bewegung sein, soll leise sein, soll auch bei allen Temperaturen funktionieren. Du hast ja Aluminium, was ich nie verziehen kann. Das ist schon anspruchsvoll. Und das soll jetzt perfekt funktionieren. Ich bin richtig gespannt.
Absolut. Absolut. Also das ist wirklich so eine Kinetik da einbauen, wie du sagst, mit dem Gewicht, ne, und so weiter. Ja. Also da ist auch konstruktionsmäßig wirklich viel Ingenieursleistung notwendig, damit das hinterher auch auf dem Mü bei 500 Mal rein und rausfahren immer noch auf den Nanometer passt.
Ne? Die müssen ja wirklich gleich fahren.
Genau, Synchronität einmal auf der Beinseite, aber auch ne Abschaltpunkt an der gleichen Stelle, das ist so, ne? Wenn sich da das ein bisschen
genau gleich halten, sonst hast du jedes Mal wieder einen Versatz. Ja. Also super spannend, ey. Und die Challenge des heutigen Tages ist, wir haben irgendwie, ich weiß nicht genau das Gewicht, ich glaube ohne Holzkiste hat sie irgendwie 270 oder so, sagen wir mal 300 Kilo pro Box und der Fahrstuhl. Wir haben einen Fahrstuhl. Die Tür des Fahrstuhls sind 211 Zentimeter offen, die Öffnung, und die Box ist 210. Und jetzt ist die Challenge, wie kriegen wir die da rein? Mit 5, 6 Leuten gleich. Und ich sag mal, wenn sie oben ist, da wo der Raum ist, wo es gespielt wird, dann wird es schon möglich sein, das Ding da hinzuschieben. Da habe ich wenig Bedenken. Die Schnittstelle ist wirklich der Fahrstuhl, weil die Treppe ist einfach keine Option. Zumindest nicht heute. Wir haben keinen...
Das sind 3 Stockwerke.
Das sind 3 Stockwerke. Dieses Treppenhaus ist groß, das geht schon, aber es ist natürlich so, trag das mal. Müssen wir mal gucken, wir fahren. Ach, das ist so
schön. Das ist wirklich,
dass man so erlebt.
Ja, ja. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann. Aber ich muss dann auf jeden Fall beim nächsten Mal mitfahren. Aber es, im Moment ist sonst keiner mehr da.
Genau. Das wird sehr spannend. Also wir halten euch auf dem Laufenden, wie das war. Und genau. Einfach mal großes
High. Sehr cool. Ja, fein. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Sound.
Jawohl. Zur Musik.
Dann fangen wir an.
Ich habe dabei und ich habe einfach jetzt ganz banal Mick Jagger dabei. Soloalbum von ihm von 93. Und den Song kenne ich vom jetzt schon mal zitierten Stefan, unserem Kollegen, dem neuen Kollegen, der sehr gute Musiktipps hat und den wir unbedingt im Podcast mal setzen müssen, weil der will, ich finde, der beschreibt auch so schön, was da passiert in der Musik. Cooler Typ. Und der Song heißt Wired All Night.
Wired All Night. Okay, ich habe den Temperaturen angepasst, nochmal so ein bisschen. Ja, Elektro will ich nicht sagen, aber es geht so in die Richtung von Marion Hill, Differently.
Geiler Song.
Super aufgenommen, glasklare Stimme, die Frau. Und der groovt richtig, der Song.
Bassig.
Ja, bassig.
Schnell.
Ja, echter cooler Sommerhit.
Cool. Zum Schluss nochmal, merkt euch, der 7. und 8. November.
Tada.
Save the date. Wir sind noch nicht fertig mit den Planungen, leider. Wir hängen ein bisschen hinterher. Aber es findet statt, die HIFI-Erlebnistage. Und wir haben auf jeden Fall schon mega coole Partner dabei. Unter anderem Burmester kommt selber. T&A kommt vorbei. DCS-Vertrieb ist hier.
Jo.
Wir haben AudioQuest wieder dabei. Und Kev ist dabei. So, und den Rest müssen wir noch planen. Aber wird schön. Wir sind natürlich da.
Gehe ich von aus.
Und es gibt Live-Musik.
Abends. Und Essen und Trinken.
So, Leute.
Fein.
Gut. Spaß beim Musik hören.
Macht's gut. Frohe Schwitzen. Tschüss, bis bald.